Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler zum Thema künstliche Intelligenz. Sehen Sie mehr Chancen oder Risiken? Darüber möchten wir heute mit Ihnen sprechen. Kraftwerk im Jahr 1978 die Roboter auf ihrem Album Die Mensch-Maschine veröffentlichte, da war die Vorstellung von Robotern, von künstlicher Intelligenz verbunden mit einer Art Metallpuppen, mit zackigen Bewegungen, mit starren künstlichen Gesichtern, das Ganze eher die Idee einer ferneren Dystopie. Heute operieren Roboter Menschen, stellen medizinische Diagnosen. Heute schreibt künstliche Intelligenz Gedichte und Bachelorarbeiten, malt Bilder, kreiert Kunstfotos, komponiert Musik oder gibt den Menschen im Alltag Ratschläge und Informationen über virtuelle Assistenzsysteme. Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren und vor allem Monaten rasante Fortschritte gemacht und sie gehört mittlerweile an vielen Stellen zu unserem Alltag, auch oft ohne, dass uns das überhaupt bewusst ist. Doch mit dem Fortschritt kommen auch die Bedenken. Welche Auswirkungen hat KI künftig auf unser Leben? Wie können wir sicherstellen, dass sie ethisch und verantwortungsbewusst eingesetzt wird? Künstliche Intelligenz, sehen Sie mehr Chancen oder Risiken? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich heute zugeschaltet aus dem Urlaub in der Schweiz den mehrfach preisgekrönten Wissenschaftsjournalisten, Physiker und Autor Professor Dr. Ranga Yogeshwar, Entwickler und Moderator vieler TV-Wissenssendungen wie Quarks und Co. und unzähligen Dokumentationen, in denen er uns schon viele komplexe Wissenschaftsthemen auf gut verständliche Weise nahegebracht hat und heute hoffentlich auch das Thema KI. Guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Yogeshwar.
Hallo.
Schön, dass wir Sie in Ihrem Urlaub ans Telefon locken durften. Ich hoffe, die Familie meutert nicht.
Na, ein bisschen meutert sie das. Ist ihr gutes Recht.
Wir machen schnell. Dann begrüße ich hier im Kölner Studio Professor Bert Heinrichs, Philosoph und Professor für Ethik und angewandte Ethik am Institut für Wissenschaft und Ethik, IWE, der Universität Bonn und Leiter der Arbeitsgruppe Neuroethik und Ethik der KI im Institut für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Heinrichs.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich entschuldige mich für die langen Institutsbezeichnungen.
Wir haben es rausgekriegt. Und neben mir sitzt mein Kollege Piotr Heller, Technikjournalist, KI-Experte und einer der vier Hosts und Reporter unseres neuen Deutschlandfunk-Podcasts KI verstehen, in dem es jeden Donnerstag um Antworten auf Fragen rund um künstliche Intelligenz im Alltag geht, sowie erspart mir KI den Arztbesuch oder klaut KI meinen Job, während ich in der Kaffeepause bin. Über all das werden wir auch heute reden. Guten Morgen und willkommen auch Ihnen, Herr Heller.
Hallo, freut mich.
Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimme, meine Damen und Herren. Wo begegnet Ihnen künstliche Intelligenz im Alltag? Wo nutzen Sie KI schon? Wo hat Ihnen der Einsatz von KI vielleicht geholfen? Und wie stehen Sie dieser Entwicklung grundsätzlich gegenüber? Wo sehen Sie Chancen? Wo befürchten Sie Risiken? Oder haben vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Bevor wir tiefer einsteigen, machen wir am besten erst noch mal eine Begriffsdefinition. Ranga Yogeshwar, alle Welt redet derzeit über KI. Was ist mit künstlicher Intelligenz eigentlich im Kern gemeint? Was kann sie nicht?
Ehrlich gesagt treffen Sie direkt ins Schwarze, denn interessanterweise, wenn wir nicht einmal von künstlicher, sondern von ganz normaler Intelligenz sprechen, dann muss man feststellen, dass die Wissenschaft bis heute eigentlich keine eindeutige und klare Definition hat. Was ist Intelligenz? Also insofern ist das eher nebulös. Es gibt zwar sogenannte Intelligenztests, aber die fokussieren nur auf ganz bestimmte eingeschränkte Eigenschaften und sind zum Beispiel auch sehr stark abhängig vom Kulturraum. Das heißt, wenn ein EQ-Test in den USA gemacht wird oder zum Beispiel in Asien, dann sind die Ergebnisse unterschiedlich, nicht weil die Menschen unterschiedlich intelligent sind, sondern weil unterschiedliche Fähigkeiten abgefragt werden. Und dennoch gehen wir davon aus, ja, es muss so etwas geben wie Intelligenz, auch wenn wir das nicht fassen können, und transferieren das dann auf die Technik. Und auch da ist es sehr spannend, weil die Grenzen dessen, was wir als intelligent definieren, haben sich im Laufe der Zeit verschoben. Also wenn man vor 50 Jahren gesagt hätte, wenn ein System zum Beispiel Schach spielen kann und gegen den Menschen gewinnt, dann muss das intelligent sein. Heute wissen wir, das gibt es, das ist kein Problem, aber das hat mit der Definition von Intelligenz, die uns so wichtig ist, wenig zu tun.
Herr Heller, Sie haben ja in Ihrem Podcast KI als Zen im Zentrum. Wo sehen Sie die Begriffsdefinition KI, künstliche Intelligenz? Was bezeichnen wir damit, wenn wir darüber reden?
Ja, also ich finde es interessant, dass Sie den Intelligenztest erwähnt haben, Herr Yogeshwar, weil es gibt ja auch diesen Turing-Test, den berühmten von Alan Turing. Und das Visionäre daran war, er hat gesagt, wir werden also künstliche Intelligenz, KI, daran erkennen, wenn wir irgendwann mit einer Maschine kommunizieren und gar nicht mehr merken, ist das jetzt ein Mensch, der dahinter steckt, oder eine Maschine. Und was da dahinter steckt, ist, wir gucken gar nicht rein ins System und gucken, wie funktioniert's und was macht das genau, sondern wirkt das am Ende intelligent? Und ich finde, so kann man künstliche Intelligenz für sich begreifen. Also wenn das den Anschein hat, dass da Intelligenz, Gedanken, Kreativität, irgendwas eben dahinter steckt, was wir so umgangssprachlich als Intelligenz bezeichnen würden, dann ist das schon künstliche Intelligenz. Und wenn wir es mal so ein bisschen technisch sehen, würde ich sagen, es sind Programme, Computersysteme, die einigermaßen flexibel sind, die praktisch also nicht einen starren Input brauchen, sondern auf unterschiedliche Dinge reagieren können, die dynamisch sind, also die sich entwickeln und die lernfähig sind. Also die können Schlüsse ziehen aus Daten, die sie gesehen haben.
Und sie lernen halt in erster Linie, da werden wir später noch zu kommen. Also wie ist die Maschine nicht so schlau, nur wie wir sie füttern? Oder macht sie dann wirklich, kommen wir später zu, das ist ein weites Feld. Erstmal vielleicht, Professor Heinrichs, KI ist ja derzeit wirklich ein heiß diskutiertes Gesprächsthema. Überall, in jeder Fernsehshow, in allen Medien, auf jeder Party, in jeder Kantine. Die Entwicklung von KI und vor allem das Bewusstsein für die Existenz von KI hat ja einen extremen Sprung gemacht im letzten Jahr November, als das Erscheinen von ChatGPT die Welt so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Das war keine geringe Rolle als Katalysator, richtig?
Das war sicherlich keine geringe Rolle und das darf man auch nicht gering veranschlagen. Es hat die ganze Technologie, wie man so sagt, in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Plötzlich kann damit jeder rumspielen und sieht es umgekehrt, denke ich aber auch, dass man es gleichzeitig nicht überschätzen darf. Und es immer hilfreich ist, wenn man Dinge auch in einer geschichtlichen Entwicklung sich anschaut. Die Forschung zu künstlicher Intelligenz in dieser Form ist schon alt. Ne? Also es geht bis in die, ja, Turing wurde eben genannt, einer der Pioniere, da reden wir von den 1940er Jahren. Den Begriff gibt es seit 1956. Dann war die Entwicklungsgeschichte sehr, sehr wechselvoll. Es gab Hochzeiten, da hat man gedacht, wir können plötzlich alles. Dann gab es Zeiten, da hat man gemerkt, die hohen Erwartungen können nicht erfüllt werden. Das hat dann auch dazu geführt, dass es vorübergehend in den 70er, 80er Jahren mal wieder fast verschwunden war aus den Forschungsbetrieben. Und ein ganz wichtiger Einschnitt waren so die Jahre zwischen 2010 und 2015, wo eine ganz spezielle Art von Algorithmen plötzlich auf den Markt kamen oder wo man sich damit beschäftigt hat. Und die haben zu einem Sprung in der Entwicklung geführt. Das sogenannte maschinelle Lernen, speziell das Deep Learning. Ich bin jetzt kein Informatiker, müssen auch nicht in die Details eingehen. Aber im Grunde genommen muss man sagen, seit so ungefähr 2015 sehen wir, dass man mit Algorithmen Dinge machen kann, sehr effektiv machen kann, von denen man vorher nicht gedacht hat, dass es geht. ChatGPT steht gewissermaßen am Ende für uns jetzt dieser Entwicklung, aber wir sehen es schon etwas länger und seitdem sickert es auch schon in unseren Alltag ein.
Sagen Sie nochmal ganz kurz für die unsere Hörerinnen und Hörer, die noch nicht ChatGPT ausprobiert haben, was macht ChatGPT?
Ja, das ist ein Computerprogramm, browserbasiert. Sie können also Ihren Browser aufmachen und die entsprechende Internetseite aufrufen oder Sie können eine Handy-App installieren und dann können Sie mit diesem Programm im Grunde genommen sich unterhalten wie mit einem Menschen. Sie können Fragen stellen und ChatGPT antwortet Ihnen darauf und formuliert Antworten, die zunächst einmal in sehr, sehr vielen Fällen sehr plausibel und richtig wirken und das auch häufig sind. Man kann auch Programmieraufgaben stellen. Programmiere mir doch bitte ein kurzes Skript für diese Aufgabe und dann wirft ChatGPT das aus. Oder Sie können sagen, worum geht es eigentlich in Goethes Faust? Und Sie kriegen eine Zusammenfassung. Und das ist sehr überraschend. Also wenn Sie das noch nicht gemacht haben, probieren Sie es mal aus. Was da an technischen Details hintersteht, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Das ist ziemlich kompliziert. Aber also wenn Sie es nicht kennen, probieren Sie es aus. Und wenn Sie es ausprobiert haben, glaube ich, kann man bei aller Skepsis zumindest sagen, es ist wirklich überraschend.
Und auch die Grenzen von ChatGPT, da werden unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt beitragen können, wo es gut geklappt hat, wo es nicht gut geklappt hat. Piotr Heller, einer Ihrer Folgen Ihres Podcasts KI Verstehen hier im Deutschlandfunk hat auch den Titel Warum sagt mir ChatGPT nicht die Wahrheit? Aber bevor Sie das erklären, verraten Sie uns kurz, warum dieser Podcast KI Verstehen? Was ist die Idee dahinter?
Naja, die Idee ist, wir haben jetzt KI praktisch, die ganz viele Lebensbereiche berührt. Also das ist ein sehr breites Thema. Das fängt beim Vorschlag von Netflix an, welchen Film ich mir angucken soll. Da hat tatsächlich KI nicht nur mich analysiert, sondern auch Millionen andere Netflix-Zuseher und mich dann mit denen in Beziehung gesetzt. Wenn ich ein Übersetzungsprogramm nutze, ist da KI dabei. Aber mittlerweile auch, wenn ich einen Liebesbrief schreiben will, kann mir KI dabei über die Schulter gucken und helfen. Wir hatten es gerade mit ChatGPT. Es betrifft praktisch sehr viele Lebensbereiche und andererseits ist das auch sehr weit in dem Sinne, dass wir auf der einen Seite die Experten haben, die sich damit beschäftigen. Wir haben die Systeme und wir haben die Menschen, die das betrifft. Und diesen ganzen Raum, den das einnimmt, wollten wir abbilden und dafür eben dieser Podcast, weil man da sich länger unterhalten kann, weil man da Menschen, die ihren Job verloren haben durch eine KI oder Menschen, die eben auf ChatGPT reingefallen sind und sich da ein bisschen blamiert haben, die kann man da alle, denen gibt man Raum, genauso wie den Experten und das ist praktisch, das ist so ein Raum für diese Vielfalt, die das Thema bietet.
Sie haben schon gerade gesagt, wie man sich blamiert oder die Menschen, die sich blamieren, weil sie ChatGPT genutzt haben. Spoilern Sie mal kurz, was ist da passiert?
Nee, das war ein gut blamiert. Das war ein Wissenschaftler, der ich glaube, der wollte eine Zusammenfassung haben von Forschung, die es bereits zu einem Thema gab und hat dann ChatGPT gefragt, als es noch relativ neu war. Und das hat dann teilweise Veröffentlichungen erfunden und er ist dann praktisch, hat das Kollegen gezeigt und die hatten dann ein paar unangenehme Fragen, glaube ich.
Welche Themen haben Sie noch im Podcast?
Wir haben bereits behandelt, ob man Angst vor KI haben muss. Dann geht es bei uns auch um künstliche Stimmen. Also zocken Betrüger meine Oma demnächst mit dem KI-Enkeltrick ab, weil sie meine Stimme übernehmen. Ob KI den Arztbesuch erspart. Wir werden fragen, ob KI besser Auto fährt, ob KI besser, der bessere Richter ist. Das sind die Themen erstmal.
Wir werden gleich noch viel tiefer in diese Materie eintauchen, aber vielleicht erstmal an Sie alle drei die Frage, wo arbeiten Sie im Alltag schon ganz praktisch mit KI? Vielleicht auch da, wo man sich das als Durchschnittsbürger gar nicht so bewusst macht, dass da KI dahinter steckt. Herr Jogisch war vielleicht, wenn Sie starten.
Also ich kann es sehr konkret beantworten. Ich programmiere viel und KI ist an der Stelle etwas, was sehr spannend ist, weil man bei Programmen im Grunde genommen jetzt so das Gefühl hat, da sitzt ein guter Programmierer neben mir und ich muss nicht selber programmieren. Ich kann nur sagen, schreibe mir ein Programm, das die und die und die Eigenschaften hat. Ich kann das sehr detailliert ausführen, dann kriege ich einen Vorschlag, dann kann ich sagen, ändere das und das. Also Das ist eine Art dialogisches Programmieren und das hat den Job des Programmierers, glaube ich, disruptiv verändert. Also das, was man viele Jahre gelernt hat, braucht man heute nicht. Das kann die Maschine, aber das heißt nicht, dass man der Maschine alles überlässt. Aber das ist sehr konkret, sehr praktisch und das funktioniert auch an vielen Stellen ziemlich gut.
Herr Heinrichs, wo nutzen Sie KI oder in Ihrem Alltag? Wo spielt es eine Rolle?
Ja, als Nutzer muss ich sagen, spielt es bei mir nur die Rolle, die es bei ganz, ganz vielen Menschen spielt. Es ist eben schon gesagt worden, wenn Sie einen Streamingdienst nutzen, das tue ich auch, dann kommen wir in Berührung mit KI. Wenn Sie im Internet Verkaufsplattformen nutzen, dann kommen Sie damit in Berührung. Damit komme ich auch, an diesen Stellen komme ich damit auch in Berührung. Ich nutze es in meinem Arbeitsalltag tatsächlich nicht. Da ist es halt, da begegnet es mir als Gegenstand. Also da denke ich über die KI nach, aber naja, als Philosoph benutzt man halt nicht so viel Technik.
Piotr Heller, bei Ihnen ist das anders.
Ja, nee, ich nutze es tatsächlich bei der Arbeit. Also wenn ich Interviewfragen vorbereiten muss für jemanden, der Englisch spricht, schreibe ich die meistens auf Deutsch auf und lasse es mir automatisch übersetzen. Und ich merke wirklich, wie meine Englisch-Skills schlechter werden dadurch. Also das ist ein Problem. Und dann, was ich in letzter Zeit angefangen habe, wenn ich eine größere Geschichte verkaufen muss ans Radio, sage ich ChatGPT, du bist ein sehr strenger Redakteur und ich muss dir was verkaufen und du willst das absolut nicht haben und stell mir Fragen, finde die Löcher in meinem Pitch und habe dann praktisch so einen Dialog und mit dem und das bereitet mich so ein bisschen auf das Verkaufsgespräch im Sender vor. Ja.
Welche Erfahrungen haben die Menschen schon mit KI im Alltag gemacht? Welche Risiken und Chancen sehen Sie? Dazu hat sich Philipp Blanke schon mal auf der Straße umgehört.
Meine Enkelkinder, ja, die haben mich da auch drauf gebracht, auf ChatGPT, ja. Die sind fit, wesentlich fitter als ich. Wenn ich Probleme habe, brauche ich nur zu Leo zu gehen, der macht das dann, ja. Und von dem habe ich das dann, der hat mir das auch installiert und ja, weil das so schnell und so einfach geht, ja. Auch so ein Kündigungsschreiben für einen Handyvertrag, ja. Das wird dann gut formuliert, ja. Man braucht es nicht genauso übernehmen, wie die das vorgeben, aber es sind dann gute Ideen.
Nein, ich bin nicht so begabt. Das mache ich, benutze ich nie. So solche, nur einfach so ein Telefon feiern.
Wir sparen aktuell bestimmt 30% unserer Zeit, die unsere Mitarbeiter mit sinnlosen Aufgaben normalerweise oder repetitiven Aufgaben verbringen würden. Sparen wir gerade ein mit AI. Und ich denke, das wird bestimmt noch auf 50% hochgehen mit der Zeit.
Auf gar keinen Fall. Ich habe noch nicht mal Alexa zu Hause. Allein schon mein Smartphone hört ja schon alles und weiß ja schon alles. Also in mein Haus kriegen sowas niemals rein.
Dass eben so Missinformationskampagnen, Propaganda und so weiter und so fort quasi dadurch viel einfacher, schneller, besser von Menschen genutzt werden können. Das ist so eine, ja doch schon Gefahr, die ich mir vorstellen könnte.
Puh, ich weiß nicht. Also ich würde KI vielleicht mal nutzen, aber ich weiß nicht, ob das dann auch so alles stimmt. Das kann ja dann auch manipuliert werden irgendwie.
Ich denke, das ganz große Problem ist, dass die Regulierung und auch Standards, da sehe ich große Gefahren drin. Aber ich glaube, wir können es nicht aufhalten.
Und wir haben bei dieser Umfrage eine KI-generierte Stimme mit eingebaut. Haben Sie sie gehört? Ich frage jetzt mal hier ins Studio. Herr Heinrichs, welche war es?
Ich glaube, ja.
Herr Jungeschwar, ja genau. Sagen Sie mal, Herr Jungeschwar.
Das war diese Dame mit einer etwas helleren Stimme, die den Satz mit begann.
Herr Heinrichs nickt, genau, auch Ihr Eindruck. Wir hören noch mal rein.
Puh, ich weiß nicht. Also ich würde KI vielleicht mal nutzen, aber ich weiß nicht, ob das dann auch so alles stimmt. Das kann ja dann auch manipuliert werden irgendwie.
Ja, ganz beruhigend, dass das doch nicht so schwer zu erkennen war. Das war jetzt wurde mit einer frei zugänglichen Software, einem Sprachgenerator erstellt, der nicht nur mit vorgefertigten KI-Stimmen in Text in Sprache verwandeln kann, sondern mit der man auch die eigene Stimme klonen kann. Aber Herr Heller, da gibt's schon ganz andere Programme, mit denen das dann nicht mehr so klingt, wie wir das gerade gehört haben, sondern wo man das gar nicht mehr unterscheiden kann, richtig?
Ja, also es gibt Untersuchungen, die zeigen, man kann das nicht mehr unterscheiden. Die Sache ist die, das war jetzt ein Programm, das Text in Sprache umgewandelt hat. Da muss die KI noch viel raten, wie wird hier betont. Es gibt auch Programme, die Sprache in Sprache umwandeln. Also ich spreche was rein und es kommt dann mit einer anderen Stimme raus, mit der Stimme von einer anderen tatsächlichen Person. Und da wähle ich die Intonation und da ist das wirklich kaum mehr zu unterscheiden, ja.
Herr Yogeshwar, wo sehen Sie da die Gefahren, wenn das möglich ist?
Na, ich glaube, es gibt etwas, und das ist sehr fundamental, was man verstehen muss. Wir reden oft gerne von Algorithmen. Herr Heinrichs hat das Wort ja auch verwendet, oder Herr Heller. Es geht darum zu verstehen, dass die alte Art des Programmierens war sehr kausal. Also das war wirklich etwas, wo man ganz genau verstand, okay, wenn ein Programm irgendwo einen Fehler produziert, weiß man oder kann man rückverfolgen und genau sagen, da und da entsteht der Fehler, wenn ich das ändere, dann ist der Fehler ausgemerzt. Bei der neuen Art des Programmierens, die eben über diese großen Deep Learning Systeme funktioniert, versteht auch der Informatiker nicht, was das System wirklich macht. Man muss sich vorstellen, das ist ein riesiges neuronales Netz, also im Grunde genommen so etwas wie eine Blackbox. Man gibt Daten rein und die Blackbox spuckt dann durchaus interessante Dinge wie das Beispiel, was wir gerade gehört haben, raus. Aber man versteht nicht, wie es passiert. Und ich glaube, das ist etwas sehr Fundamentales, weil wir natürlich in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, bei der wir immer die Ursache und die Wirkung verstehen müssen und wollen. Und jetzt plötzlich haben wir ein System, das spuckt Dinge raus, aber niemand weiß, wie kommt es darauf. Und ich glaube, das ist in einigen Bereichen verzeihbar. Also wenn man zum Beispiel programmiert und ChatGPT gibt etwas aus, was nicht so gut ist, merkt man das.
Wir machen aber da gleich an dieser Stelle gleich weiter, Herr Yogeshwar, weil jetzt die Nachrichten schon auf uns warten. Künstliche Intelligenz, sehen Sie mir Chancen und Risiken, erzählen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder mailen Sie uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten auch mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Und wir schließen gleich an dieser Stelle direkt wieder an nach den Nachrichten. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon. Ob in der Medizin, der Kultur, in der Industrie oder in den Medien, künstliche Intelligenz kommt mittlerweile in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens zum Einsatz und die Entwicklung schreitet immer rasanter voran. Das wirft vielerorts Fragen auf. Wie wird KI ganz konkret unsere Lebensrealität, unsere Welt verändern? Wo sorgt sie für Erleichterung im Alltag? Wo schafft sie vielleicht auch Ungleichheit oder Unsicherheit? Welche Jobs haben noch Bestand? Welche werden vielleicht auch neu entstehen? Und welche Auswirkungen hat der leicht verfügbare Einsatz von KI auch auf unsere Kinder, auf die Schule, auf Lehre und Lernen? Künstliche Intelligenz, sehen Sie mehr Chancen oder Risiken, ist unser Thema heute. Und darüber möchte ich weitersprechen mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, dem Ethikprofessor Bert Heinrichs, dem Technikjournalisten und KI-Verstehen-Podcast-Host Piotr Heller und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Welche Erfahrungen haben Sie mit künstlicher Intelligenz in Ihrem Alltag? Wo finden Sie sie nützlich? Wo haben Sie Sorgen? Welche Gedanken beschäftigen Sie im Zusammenhang mit KI? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, wie das auch Renate Witt frei gemacht hat. Sie schreibt, sie meldet sich aus Kummerfeld bei Pinneberg. Ich bin eigentlich schon im Rentenalter, jedoch technisch ganz gut up to date mit Website und Social Media Nutzung etc. Selbstständig noch sehr aktiv. Ich habe gerade begonnen, KI näher anzuschauen und mir zu Nutzen zu machen. Ich nehme mal ein Wort, einen Satz, lasse mich vom Text inspirieren. Ich bin echt erstaunt, was die KI mir gibt, wenn ich ihr vorab die richtigen Informationen liefere. Ich sehe beides, Chancen und Risiken. Man kann KI positiv nutzen und auch Schindluder damit treiben. Ist das nicht mit vielem so? Ranga Yogeshwar, vor den Nachrichten hatten Sie angefangen, darüber zu reden, welche Gefahren vielleicht auch dahinter stehen, wenn wir Stimmen leicht verwechselbar nachbilden können künstlich. Es gibt ja auch viele Bilder, die wir gerade sehen, ne? Der Papst in Daunenjacke, Präsidenten, die Toiletten putzen, tote Stars, die plötzlich auf der Bühne auftreten oder in Filmen auftreten. Was hat große Auswirkungen auf die Medien, auf mögliche weltweite Desinformation auch? Ne? Zu welchen Zwecken Dinge verfälscht oder künstlich generiert werden? Wo sehen Sie da die Gefahren? Sie hatten da gerade mit angefangen.
Na, es gibt, man muss bei allem immer sagen, es geht nicht darum, so schwarz-weiß zu sagen, gut oder schlecht, sondern KI hat großartige Vorteile, aber man muss eben genau gucken, wo setzt man sie ein. Ich nehme mal ein Beispiel, wo ich eher skeptisch bin. Denn KI wird zum Beispiel eingesetzt hier in Deutschland und da geht es um Dialekterkennung bei Flüchtlingen. Also, Sie haben Flüchtlinge, die kommen aus bestimmten Regionen, geben vor, ich bin, keine Ahnung, ich spreche Farsi oder ich bin aus Afghanistan, und jetzt nutzt man KI, um zu gucken, stimmt das wirklich? Also es gibt eine Art automatisierte Dialekterkennung. Und das ist für mich eine rote Linie. Warum? Weil wir alle wissen, diese Systeme sind an der Stelle eben nicht so zuverlässig. Aber hier setzt man dann ein System ein und das entscheidet über das Leben dieser Menschen. Dürfen die hier bleiben oder nicht? Und ich glaube, das ist so ein roter Faden bei vielen Anwendungen, dass man sagt, es ist gut, wenn man selber kontrollieren kann, wenn der Mensch sozusagen am Ende die Entscheidung fällt. Und es wird kritisch dann, wenn eine KI sozusagen selber Dinge machen kann. Und da gibt es ja inzwischen viele Beispiele. Ich nehme ein anderes aus den USA, ist gerade in diesem Frühsommer publik geworden. Da ging es darum, ein Rechtsstreit in den USA, ein Passagier namens Roberto Mata, der verklagte eine Fluggesellschaft Avianca, weil er verletzt worden sei durch diese kleinen Schieb, diese Essenswagen. Und der Rechtsanwalt hat dann mit Hilfe von ChatGPT eine Klage eingereicht und hatte viele andere Fälle, die da genannt wurden, und zwar sehr genau mit allen Nummern. Und es entpuppte sich, dass diese Fälle eigentlich ja fiktiv waren, also Halluzinationen der KI waren. Und das zeigt eigentlich, das ist keine gute Idee in dieser Anwendung. Also insofern glaube ich, wir müssen immer die Frage stellen, ja, wie stabil sind diese Systeme und sind sie in dem Moment geeignet, in kritischen Bereichen eingesetzt zu werden?
Herr Heinrichs, da kommt der Ethiker auf den Plan.
Dem kann ich zunächst mal voll und ganz zustimmen, das stimmt. Ich denke auch, die Nutzung solcher Systeme ist dann problematisch, wenn sie keine menschliche Überprüfung mehr vorsieht. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, auch Menschen machen natürlich Fehler, und zwar sehr häufig, und zwar häufiger, als wir das uns selbst gerne eingestehen würden. Ich nehme ein anderes Beispiel neben denen, die Sie gerade genannt haben, Herr Yogeshwar. In der medizinischen Diagnostik kann man Bilderkennungssoftware einsetzen, beispielsweise zur Analyse von Röntgenbildern oder MRT-Bildern. Das kennen Sie, wenn Sie zum Arzt gehen, gibt es solche Bilder. Und dafür kann man die Art von KI, die es heute gibt, besonders gut einsetzen. Jetzt kann man fragen, ist das denn positiv oder negativ? Und da würde ich genau wie Sie sagen, das ist dann negativ, wenn das zu vollautomatisierten Prozessen wird. Das ist aber auch zumindest nach meinem Kenntnisstand bislang nirgendwo geplant. In der Verbindung mit Menschen ist das aber tatsächlich eine riesengroße Chance, weil ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, auch Radiologinnen und Radiologen machen Fehler, und zwar häufiger, als wir das gerne hätten, einfach weil es Menschen sind. Und in dieser Hinsicht können solche Programme bei der Unterstützung extrem gut sein. Also die Mensch-Maschine-Interaktion ist dasjenige, wo, glaube ich, das Potenzial liegt, mit Überprüfung, genau wie Sie gesagt haben. Das Beispiel mit der Dialekterkennung, das kannte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, aber da scheint es mir genauso zu sein, wenn man das automatisiert und darauf alleine eine Entscheidung gründen würde, dann wäre das natürlich verheerend. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das verwaltungsrechtlich standhalten kann. Aber bei der Unterstützung einer Entscheidung kann das durchaus hilfreich sein. Also ich glaube, das ist im Grunde genommen die Zielperspektive. Wir müssen es als Werkzeug in der Hand von Menschen verstehen und dann kann es helfen.
Herr Heller.
Ja, ich glaube, um das noch zu ergänzen, was Sie gesagt haben, warum diese Mensch-Maschine-Kombination praktisch so interessant ist, ist, weil der Mensch hat etwas, was die Maschine bisher noch nicht besitzt, und das ist der gesunde Menschenverstand. Der kann nochmal einen Schritt zurücktreten und gucken, okay gut, was bedeutet diese Entscheidung denn wirklich? Klassisches Beispiel, gerade bei der Diagnostik, es gibt diese alte Anekdote, dass Wissenschaftler KI trainiert haben, um Tumore auf Bildern zu erkennen und dann aber herausgefunden, dass im Trainingssatz neben den Tumoren immer so Skalen waren, Lineale praktisch, und die KI hat nicht Tumore erkannt im Endeffekt, sondern das Lineal. Und dann praktisch gesagt, okay, auf diesem Bild ist ein Tumor. Das wäre einem Menschen sofort aufgefallen. Eine KI nicht. Und von diesen Fehlern gibt es ganz viele, die da drin stecken. Und deswegen ist die Kombination aus Mensch und Maschine so interessant. Aber man muss auch sagen, in der Realität wird man auch die Kontrolle abgeben müssen. Die gibt man jetzt schon ab. Wenn wir zum Beispiel soziale Netzwerke uns angucken, wo die Inhalte gefiltert werden, wo man nicht will, dass zum Beispiel Pornografie erscheint oder besonders brutale Szenen oder menschenverachtende Texte. Das ist so viel Material, das wird von KIs entschieden. Die analysieren das und entscheiden, was praktisch die Öffentlichkeit zu sehen bekommt und nicht. Und die schiere Masse an Daten, die da mitspielen, machen es praktisch unmöglich, dass der Mensch dann auch mal kontrollierend drüber schaut.
Hans Salger aus Bremen hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Salger.
Ja, guten Morgen.
Was sind Ihre Erfahrungen mit KI?
Ja, eine kleine Geschichte zu ChatGPT. Das war ja irgendwie ein großer Aufreger, wie das neu rausgekommen ist. Da war mein Sohn bei uns zu Besuch und hat gesagt, wir müssen das unbedingt probieren und wir sollen ihm eine Frage stellen. Und wir haben ihm eine Frage gestellt, zugegeben eine sehr spezielle Fachfrage. Es ging um ein mittelalterliches Streichinstrument, was aus Arabien eingewandert ist. Und da hat er sehr selbstbewusst getextet, in gutem Stil, sehr vertrauenswürdig, und dann kam ein grober Schnitzerfehler. Dann haben wir nachgefragt und dann sagt ChatGPT, Entschuldigung, das war ein Fehler, und hat dann ziemlich genau das Gegenteil von dem gesagt, was er vorher gesagt hat, und hat sich ein bisschen andersrum, da also eigentlich wie ein Mensch reagieren würde, und hat sich dann irgendwo anders verfranst. Und also was ich daraus für mich jetzt gelernt habe, ist, man muss die Dinge einfach, wie Herr Yogeshwar schon gesagt hat, man muss die sehen, als was sie sind. Und ChatGPT oder ChatGPT oder wie es heißt, ist ein Plapperprogramm, ein Plauderprogramm, was wie andere Leute halt auch so vor sich hin schwatzt von dem, was es gehört hat, und nachplappert. Als Informationsding ist es einfach ungeeignet. Da gibt es sicher in der KI noch ganz andere Sachen. Aber was halt häufig passiert, sind diese Missverständnisse, dass da eine Kompetenz, eine Verlässlichkeit, eine Genauigkeit vorgegaukelt wird, die überhaupt gar nicht existiert, die nie gewollt war. Also ChatGPT ist, glaube ich, das erste Ziel, was es folgt, dass irgendwie der Gegenüber zufrieden ist.
Das heißt, Sie sind so ein bisschen misstrauisch auch dem gegenüber. Werden Sie es nochmal nutzen?
Ja, ich denke, dass diese Missverständnisse immer wieder kommen werden. Mhm. Also dass einfach das alles, was aus dem Digitalen kommt, irgendwie mit einem Respekt behandelt wird, der ihm nicht gebührt.
Piotr Heller, was kann ChatGPT und was nicht?
Also ich finde es fantastisch, wie Sie das erklärt haben, weil Sie haben zwei Dinge auf den Punkt gebracht, die ChatGPT macht. Das eine ist, das ganz Grundlegende ist, es kann sagen, wenn es einen Text hat, mit welchem Wort dieser Text wahrscheinlich weitergeht. Das hat es eben mit Unmengen an Texten gelernt, und da hat es auch manche Fakten mitbekommen, weil den Worten der erste Bundeskanzler Deutschlands war, folgt dann meistens Konrad Adenauer und nicht Angela Merkel. Deswegen hat es da schon Fakten gelernt. Es hat aber noch eine zweite Sache gelernt, und zwar wurde das dann mit Menschen trainiert. Den wurden zwei mögliche Antworten von ChatGPT gegeben, und die Menschen sollten dann sagen, welche Antwort denn besser ist. Das war dann praktisch, da wurde es dann auch darauf trainiert, wie Sie schon sagten, die Menschen zufriedenzustellen, in einem guten Ton was zu antworten. Und diese Kombination, dass das eigentlich nur vorhersagt und nicht wirklich die Fakten dahinter kennt, aber für uns zufriedenstellende, vom Klang her und von der Formulierung zufriedenstellende Antworten liefert, das ist so ein bisschen die Gefahr darin. Da fällt man halt gerne drauf rein, wenn es gut klingt.
Was ist denn, Ranga Yogeshwar, Ihre Erfahrung damit? ChatGPT zum Beispiel ist ja ein Programm, wo man wissen muss, dass alles, was vor 2021 oder nach 2021 passiert ist, gar nicht eingespeist wurde. Das heißt, die Informationen, die drin sind, die enden 2021. Das wissen aber ganz viele Menschen eigentlich gar nicht. Also was kann funktionieren und was kann nicht funktionieren? Braucht es da eine andere Medienkompetenz?
Ja, sicherlich braucht es die. Also der wichtige Punkt dabei ist, wir können ja noch froh sein, dass im Grunde genommen die KI an der Stelle beschränkt war, weil dann können wir testen, wir können probieren. In dem konkreten Fall bei ChatGPT, wenn man programmiert, merkt man, das System kennt zum Beispiel neuere Bibliotheken nicht im Programmieren, weil die 2021 noch nicht existent waren. Aber wichtig dabei ist, noch können wir ein bisschen unterscheiden, welche Informationen sind korrekt oder menschengeneriert, ist vielleicht das bessere Wort, und welche stammen von der Maschine. Aber die große Gefahr ist, dass wir zu schnell jetzt in die Anwendung kommen und zum Beispiel das gesamte Internet überflutet wird demnächst mit KI-generierten Informationen. Weil in dem Moment ist es so, dass wir nicht mehr wissen, was ist korrekt und nicht. Wir gehen ja oft so vor, dass wir nach Referenzen suchen, dass wir sagen, ah, stimmt das wirklich? Wir gucken nach, wo gibt es denn noch Verweise oder Belege dafür? Und jetzt stellen Sie sich einfach eine Welt vor, wo das gesamte Internet intoxikiert wird von digitalen Informationen, die maschinengeneriert sind und die eben vielleicht nicht mehr so zuverlässig sind. Und ich glaube, das ist der große Punkt, vielleicht sogar ein Kipppunkt in der Information, dass wir irgendwann uns nicht mehr sicher sind, ist das jetzt wirklich richtig oder ist das halbrichtig? Und das gilt nicht nur für die Zukunft, das gilt sogar für geschichtliche Informationen. Es ist total faszinierend zu sehen, wie KI zum Beispiel heutzutage anfängt, ganz alte Filme zu kolorieren, die Bewegungen flüssig zu machen. Also das gibt einem auf der einen Seite natürlich eine ganz andere Empathie gegenüber der Zeit vor über 100 Jahren. Aber auf der anderen Seite ist es eben brandgefährlich, weil wir nicht mehr wissen, was ist echt und was ist künstlich generiert.
Piotr Heller, eine Ihrer Podcast-Folgen ist ja auch, kann ich meinen Augen künftig noch trauen. Wem können wir trauen und wie lässt sich auch unterscheiden oder lässt sich erkennen, welche Bilder oder Filme sind real, welche nicht, welche sind nachbearbeitet? Lässt sich das für den Laien noch unterscheiden?
Also für den Laien nicht. Es gibt bei Bildern gibt es heute noch Möglichkeiten. Also die Art, wie die erstellt werden von der KI, hinterlässt Spuren, die Profis oder die Computerprogramme erkennen können. Das sind die Bilder. Und bei Texten gibt es diese Möglichkeit überhaupt nicht mehr. Also wenn ich einen Text habe, kann ich heutzutage nicht mehr sagen, ist der von einem Menschen geschrieben oder ist der KI generiert. Die Macher von ChatGPT hatten ein Tool mal veröffentlicht, mit dem man das testen kann. Das hatte so schlechte Ergebnisse, das lag so oft falsch. Das hat den ersten Absatz vom zweiten Kapitel von Don Quixote hat's als wahrscheinlich KI generiert klassifiziert. Die mussten das wieder zurücknehmen, dieses Tool. Also diese Möglichkeit gibt's nicht. Und ich glaube, man wird einfach auf den gesunden Menschenverstand zurückgreifen müssen, so leid es mir tut. Man wird praktisch den Kontext prüfen müssen. Also was ich da sehe, kann das sein? Gibt es andere Quellen,
tritt die
das
bestätigen? Tritt der Papst in der Daunenjacke auf.
Genau. Ist das so sein Style oder eher nicht? Ja.
Joachim Frank aus Karlsruhe ist in der Leitung. Guten Morgen, Herr Frank.
Ja, guten Morgen. Nähe von Karlsruhe, bei Ehrenrettung der Karlsruhe.
Was hat Sie dazu bewogen, zum Telefon zu greifen?
Ja, das ist ganz schwierig, weil das würde die Sendung sprengen. Ich habe vor 55 Jahren angefangen, Informatik und Physik zu studieren, habe seitdem eine eigene Firma gehabt. Wir haben zwar nicht mit KI, aber mit Sprachausgabe und Lesesoftware für Blinde und Sehbehinderte und so gearbeitet. Also mein Background ist sehr lang her. Ich habe auch nebenbei bemerkt, gab es im Deutschlandfunk und in anderen Sendern die Veröffentlichung meines Hörspiels Ausbruch. Das war ein Science-Fiction-Hörspiel, was ich 72 geschrieben habe und wo KI auch natürlich drin vorkam. Wobei jeder jetzt sagt, ja, Science-Fiction.
Genau, soll ich gerade fragen, haben sich ihre Visionen bestätigt, das, was sie damals...
Ja, viel, viel schlimmer. Ich habe damals schon gesagt, und da habe ich Zeugen dafür, es wird in Zukunft Marilyn Monroe-Filme geben, neue. Natürlich nicht mit einer Marilyn Monroe, sondern mit einem computergenerierten Schauspiel. Also heute würde man Avatar oder sowas dazu sagen. Also ich habe lange die Sachen nicht geahnt, sondern gewusst und auch verfolgt. Und ich möchte sagen, mir kommt das Ganze heute so vor, wie die Diskussion Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20., wo Leute gesagt haben, ja, das Auto, das wird sich nicht durchsetzen, das ist eine Freizeitsache. Was wir heute über und wie wir das runterreden, das ist ja erst der Anfang. Wenn ich Ihnen vor einem Jahr gesagt hätte, das, was ChatGPT oder ich habe auch mit Bard und so gearbeitet, jetzt, was das jetzt kann, dass ich einfach sagen kann, mal mir ein Bild mit einem kleinen Mädchen, was eine Kuh auf der Weide füttert und zack ist das Bild entstanden, dann hätte man damals gesagt, das ist illusionär, das dauert noch Jahre, bis sowas mal möglich ist, wenn überhaupt. Und wir sehen, seit das ChatGPT rausgekommen ist, was wirklich nicht das Einzige ist, und es ist auch nicht charakteristisch für künstliche Intelligenz. Herr Yogeshwar, möge mal beschreiben, was der Unterschied zwischen ChatGPT und einem neuronalen Netzwerk, sozusagen einer Hirnsimulation ist. Das ist ja riesig. Und wenn ich dann zum Beispiel gefragt würde, ja, wie programmiert man denn so ein neuronales Netzwerk? Dann habe ich als Gegenfrage gesagt, wie programmierst du denn dein Baby? Das wird auch nicht programmiert, sondern das lernt an Erfahrungen. Und natürlich kann je nachdem so ein Computersystem nicht an sinnlichen Erfahrungen lernen, wenn es die nicht aufnehmen kann. ChatGPT tut das auch nicht. Aber ich glaube, dass es völlig falsch ist, die Sache im Moment so klein zu reden. Es wird eine riesige Explosion von Fähigkeiten geben und wir werden den Punkt bald erreichen, wo es Systeme gibt, die wesentlich klüger sind, in Anführungsstrichen klüger, als ganze Menschenkollektive. Man sieht heute, wenn an einem großen Projekt 100 Menschen arbeiten, wie schwierig das ist, die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Gehirnen dann herzustellen. Das wird uns noch total, ja, ich sag jetzt nicht auf die Füße fallen, weil das gleich so negativ ist, aber es wird uns noch schwer beschäftigen und zu sagen, der Mensch muss immer die oberste Kontrolle haben, das wird schlecht möglich sein. Wo hat denn der Mensch heute die Kontrolle über andere Menschen und über den Unsinn, den Menschen auch reden? Ich sag nur Stichwort Politik.
Das heißt, Herr Frank, wenn ich Sie richtig verstehe, ist es so, dass Sie warnen davor, was da alles noch ist, was wir uns nicht vorstellen können? Oder dass Sie sagen,
nein,
da werden Dinge kommen und wir müssen einfach vorbereitet sein und entsprechende Vorkehrungen treffen?
Ich warne gar nicht davor. Es ist ungefähr so, wie wenn man sagt, die Fische haben das Land erobert. Nee, haben sie nicht. Es ist eine Evolution. Und wir sind leider, muss ich sagen, genauso ein Blatt im Wind. Wir werden diese Evolution erleben. Und wir werden sie nicht verhindern können. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn es heute heißt, ja, wir müssen KI-Gesetze machen, wir müssen das regeln. Das wird uns nicht möglich sein. Der Geist ist aus der Flasche und wir werden sehen müssen, wie wir damit zurechtkommen. Es wird eine riesen Explosion noch geben und da ist dieses ChatGPT oder auch die Nachfolger, das ist ein winziges Teilchen jetzt. Und aufgrund der großen Rechenkapazität und der wahnsinnig schnellen Rechengeschwindigkeit und was man damit machen kann, ich sage nur, falls man den Herrn da kennt, Professor Schmidhuber von Lugano hat das recht gut zusammengefasst, wir werden uns noch wundern. Und ich weiß auch nicht, wie man das, man kann das nicht irgendwie einfach bewältigen.
Herr Franke, ich habe hier Nicken und Kopfschütteln im Studio. Ich würde das gerne mal rübergeben. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben und auch diesen langen Hintergrund, den Sie ja schon haben mit diesem Thema, uns nochmal gesagt haben, dass auch klar ist, okay, das ist nichts, was jetzt heute erst im letzten Jahr begonnen hat, sondern das hat schon lange, lange, lange Ursprünge. Aber erstmal vielleicht würde ich es gerne an Herrn Heinrichs rüberwerfen, der mit dem Kopf schüttelt.
Ja, ich verstehe sehr gut, was Sie sagen, und Sie kennen sich ja offensichtlich damit auch wirklich gut aus. Ich glaube zunächst mal nicht, dass es klein geredet wird. Ich glaube, dass die aktuelle gesellschaftliche Debatte, auch das, was wir hier heute tun, ja gerade zeigt, dass eine Gesellschaft sich da sehr aktiv mit beschäftigt. Also mein Eindruck ist jedenfalls eher der gegenteilige. Es wird nicht klein geredet, sondern es wird sehr aktiv aufgegriffen. Und ich bin etwas optimistischer, was die Aussicht von Regelungsansätzen angeht. Wenn wir schauen, es gibt prominenterweise im Moment auf der Ebene der EU eine Initiative, um KI zu regulieren, die ich grundsätzlich für sinnvoll halte. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und so gehen Menschen auch, sind Menschen in der Vergangenheit mit Technologien umgegangen. Ich glaube, es ist gefährlich, so zu tun, als wenn das zwangsläufig wäre. Wir können bestimmen, wie sich so etwas entwickelt, und das sollten wir auch tun.
Genau, über die Regularien reden wir gleich nach den Nachrichten nochmal weiter. Erstmal herzlichen Dank, Herr Frank. Und das hat uns auch gemeldet Markus Zermann, der Sie nur unterstützt und sagt, ich möchte nur anmerken, dass ich sehe, dass die KI in vielen Fällen einen massiven Eingriff in unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit darstellt oder jedenfalls in diese Richtung verwendet werden kann, ob im legalen Rahmen oder darüber hinaus, wie es ja auch schon länger bei den sogenannten Filterblasen von Google der Fall ist. Und hier muss dafür gesorgt werden, dass wir es wissen, wenn wir eine KI-generierte Realität vor uns haben, beziehungsweise dass Missbrauch verhindert wird. Audioaufnahmen als Beweismaterial vor Gericht, man denke an Trump, werden in Zukunft obsolet sein. Kennzeichnungspflicht, darüber reden wir auch gleich nach den Nachrichten nochmal weiter. Künstliche Intelligenz, sehen Sie mehr Chancen oder Risiken? Die Frage wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen, und uns interessieren Ihre Erfahrungen, Ihre Gedanken, Ihre Beobachtungen dazu, meine Damen und Herren. Erzählen Sie uns ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464, oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Internet, Google, keine Ahnung, ist ja alles künstliche Intelligenz mittlerweile. Also ich finde, wenn die künstliche Intelligenz mehr Macht über uns hat als wir über sie, das könnte dann vielleicht mal irgendwann böse enden.
Einmal habe ich dieses ChatGPT schon mal versucht, ja. Ich war aber nicht überzeugt, weil ich habe einen Begriff eingegeben, den ich gut kenne. Und die Antwort, die darauf kam, oder dieser Text, den ich angefordert habe, hat nicht 100% dem entsprochen, was meinem Wissensstand entsprach.
Mein Freund auch letztens, meinte ich so, schreibe noch mal ein Gedicht. Und dann hat er da das eingegeben und dann hat er mir da irgendwie so einen Zweizeiler zurückgeschickt, was dann diese Maschine da ausgespuckt hat. Dann dachte ich mir, wie unpersönlich das auch irgendwie ist und wie schade auch, wie viel da irgendwie wegfällt dazwischen.
Nee, ich benutze es nicht, aber ich weiß, dass ganz viele das so ChatGPT für die Schule oder Uni benutzen. Es gibt ja 1000 Anbieter, also ich wüsste auch gar nicht, welchen ich da benutzen soll, weil jeder ist da irgendwie spezifisch.
Ja, schon. Um Inspiration zu bekommen. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und da habe ich mir schon öfter mal gedacht, ja, wäre jetzt schon praktisch mal für eine grobe Gliederung oder so.
Wenn man in Zukunft nicht AI in sein Business implementiert, dann wird man auf jeden Fall in 5 bis 6 Jahren, glaube ich, nicht mehr existent sein am Markt.
Also ich sehe da natürlich auch die Hilfe, die Möglichkeit, die das einbieten kann. Aber dennoch wird dadurch ja alles vereinfacht und so, unser Gedächtnis nimmt ja eh schon nicht mehr so viele Informationen auf wie früher. Und das ist natürlich dann nochmal so ein Ding, wo man viel weniger Wissen überhaupt haben müsste, weil das Ding sagt einem ja eh, wie es funktioniert.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Künstliche Intelligenz. Sehen Sie mehr Chancen oder Risiken? Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 und das hat auch getan Laurin Müller. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hallo.
Welche Beziehung haben Sie zu KI, Herr Müller?
Ja, eine sehr umfangreiche. Ich studiere gerade noch, ich schreibe meine Bachelorarbeit. Genau das passt eigentlich, was die Befragten gerade gesagt haben. Und ich weiß nicht, die letzten 3 Monate, ja, ChatGPT Plus und ich, wir sind beste Freunde geworden. Nicht im Sinne von, dass ich alles von ChatGPT habe schreiben lassen, sondern ja, dass man einfach seine Fragen, bevor ich mit meinem Professor über das Thema spreche, einfach einmal sozusagen refinen lassen kann. Und ich die Zeit viel effektiver nutzen kann. Ne, also das heißt, den Großteil der Woche kann ich mir diese Fragen selber beantworten. Das, was wirklich unklar ist, wie ich strategisch weiter vorgehen soll, das kann ich dann in den 30, 45 Minuten, die ich dann einmal pro Woche mit dem Prof habe, besprechen. Und deswegen hebelt das massiv meine Arbeitskraft sozusagen, ja, im Sinne der Abschlussarbeit. Und der andere Teil ist tatsächlich auf der Arbeit. Ich bin Produktentwickler, IT-Produktentwickler parallel. Und da ist das genau das Gleiche. Wenn PowerPoints ausgearbeitet werden müssen, Argumentationsketten und vieles weitere vorbereitet werden muss, Projektanträge geschrieben werden müssen, gerade in dem Kontext ist ChatGPT mit einer der größten Arbeitserleichterungen, die ich wirklich, ja, wo ich wirklich vor einem Jahr gesagt hätte, irre, wenn das mal so funktionieren würde. Und da kann ich auch nur dem Vorredner zustimmen, der kurz vor den Nachrichten da war. Ganz erstaunlich, was sozusagen in 1 oder 2 Jahren tatsächlich passieren wird. Wir sind ja wirklich noch am Anfang und ich bin sehr erstaunt.
Herr Müller, ist das nicht auch verführerisch, wenn Sie jetzt die Bachelorarbeit schreiben? Ich kann mir das vorstellen und man denkt sich, okay, ich müsste ja jetzt eigentlich nur eingeben, mach mir mal einen Absatz dazu. Also wie her muss man sein, um der Verführung nicht zu erliegen, zu sagen, okay, ich mache das ein bisschen und ändere es dann ein bisschen. Also diese eigentliche Schreibarbeit sich auch abnehmen zu lassen.
Ja, ich glaube auch als Aspekt sozusagen der Spieltheorie ist das ja ganz, ganz wichtig, ne? Weil wenn es die anderen machen könnten, ist man natürlich noch leichter dazu verführt, es selber zu machen. Ganz klar, das ist ein ganz großer Widerspruch in einem selber, dass man da nicht zugreift und das eben nutzt. Und deswegen würde ich aber auch auf der anderen Seite sagen, das Ziel selber, die Arbeit so zu schreiben, so kompliziert wie das ist mit dem ganzen Text, das glaube ich nicht, dass ChatGPT das einfach so erledigen kann. Man muss sich wirklich viel Zeit nehmen, jeden Absatz einzeln dann einzugeben. Ich glaube, dass da viele Studierende wirklich ganz, ganz klar sich dann eher dafür entscheiden, ich nehme die Arbeit jetzt wirklich und lasse sie erledigen. Ich mache das natürlich nicht.
Selbstverständlich nicht. Vielen Dank, Herr Müller. Ich werfe das mal rüber zu Herrn Heinrichs. KI-Tools, wir haben es gehört, auch in der Umfrage, werden für Hausaufgaben, für Hausarbeiten, eben auch für Bachelorarbeiten benutzt. Ist das ein Thema im Uni-Alltag?
Definitiv, natürlich. Das ist ein großes Thema. Das beschäftigt uns im Institut für Philosophie. Wie gehen wir damit um? Das beschäftigt die Dekanate. Muss man Prüfungsordnungen anpassen? Grundsätzlich würde ich sagen, das ist eine ähnliche, also ich will das nicht kleinreden, um das klar vorwegzuschicken, aber das ist eine Entwicklung, die wir im Grunde genommen auch von vorhergehenden Technologien kennen. Als das Internet aufkam und man plötzlich viel leichteren Zugang zu großen Mengen von Informationen hatte als vorher. Da haben alle gesagt, die Studierenden werden nur noch abschreiben, die werden nur noch Copy und Paste machen. Richtig ist, heute dadurch haben sich Arbeiten vor allen Dingen in den Geisteswissenschaften geändert. Es wird viel mehr zitiert, weil die Informationsbeschaffung viel leichter geworden ist. Es ist aber nicht so, als wenn alle Arbeiten plötzlich Mist wären. Generell kann man sagen, Leute, die gut mit solchen Technologien umgehen, die können davon profitieren, genau wie der Herr Müller das gerade beschrieben hat. Die Gefahr ist aber, wenn man es naiv und leichtfertig tut, dann übersieht man Fehler. Wenn man einen Absatz einfach von ChatGPT übernimmt, da kann halt ein grober Fehler drin sein und wenn man den nicht sieht, dann hat man halt einfach eine sehr schlechte Bachelorarbeit geschrieben. Dessen muss man sich bewusst sein, man muss es als Werkzeug nutzen können. Und das erfordert aber seinerseits eine gewisse Qualifikation.
Zumal man auch ein bisschen aufpassen muss, ne, weil ich gelesen habe, dass zum Beispiel die Quellenverweise dann auf zum Beispiel Doktorarbeiten oder so verweisen, die formal total richtig sind, also in der formalen Darstellung, aber die es überhaupt nicht gibt. Also
absolut, man muss es wirklich kritisch prüfen. Da kann Unsinn rauskommen und man muss es sich wirklich ansehen. Aber dann kann man es produktiv nutzen. Es ist wie so oft ich glaube, Herr Jogosch hat das am Anfang auch gesagt, kein Schwarz und Weiß. Es ist ein differenziertes Bild. Man muss nicht den Untergang des Abendlandes ausrufen, aber man muss kritisch damit umgehen lernen.
Ranga Yogeshwar, welche Auswirkungen hat das auf die Möglichkeiten der Beurteilung von Leistungen in Schulen, in Universitäten? Müssen in Zukunft vielleicht andere Fähigkeiten beurteilt werden?
Ja, ich glaube, wichtig ist zuerst einmal festzuhalten, es geht um den ich nenne das immer reflektierten Fortschritt, also genau nachdenken, wo man das wie einsetzt, das ist schön und gut. Ich möchte vielleicht noch eine Tür aufmachen, über die zu wenig meines Erachtens gesprochen wird. Und das ist nicht die intellektuelle Tür, wo wir sagen, was die Maschine alles in Zukunft möglicherweise in Jobs verändert, sondern was wird emotional passieren? Ich nehme Sie kurz mit, einfach ein paar Jahre in die Zukunft. Stellen Sie sich vor, Sie haben bis dahin die intelligente Assistentin oder den intelligenten Assistenten, der Sie über den Tag begleitet, also der Ihnen nicht nur hilft im Job, Ihnen Vorschläge macht, Sie berät, aber dieses System ist natürlich auch in der Lage, Sie emotional zu beraten. Also Sie stehen morgens auf und schon an der Stimme erkennt das System, ob ich gut oder schlecht drauf bin, tröstet mich. Was wird dann emotional passieren, wenn man plötzlich einen Partner hat? Der Student hat es ja gerade, der Herr Müller, glaube ich, ausgedrückt, der beste Buddy, der einen über den Tag begleitet und der einen meint zu verstehen. Und ich glaube, das unterschätzen wir, denn wir lassen uns sowieso immer gerne täuschen. Das ist eine Eigenschaft von uns Menschen. Wir gehen ins Kino, gucken uns Filme an. Das ist ja auch, wenn man so will, eine Täuschung, aber die macht emotional etwas mit uns. Aber was wird passieren, wenn diese Systeme anfangen, uns scheinbar zu verstehen, uns scheinbar zu beraten? Ich glaube, da sind wir überhaupt nicht drauf vorbereitet, denn am Ende des Tages wird das uns emotional zu anderen Menschen machen. Und darüber, glaube ich, müssen wir mehr nachdenken, auch mehr diskutieren.
Herr Müller, ist das was, was Sie sich vorstellen können?
Ja, absolut. Der eine Baustein ist, dass Wissenschaftlichkeit in der Tiefe von ChatGPT noch gar nicht erfasst werden kann, Quellenangaben und sowas wirklich ganz, ganz schwierig sind. Und der andere Aspekt, Herr Jogischer, Sie haben komplett recht, mittlerweile können die Texte ja schon emotional sehr gut aufbereitet werden. Man kann ja sagen, schreibt den Text etwas aggressiver, etwas freundlicher. Und umgekehrt ist das, was Sie beschreiben, ja genau das. Wenn ich jetzt beschreiben würde, wie es mir geht, kann ChatGPT ja mein Gefühl, meinen Mut perfekt erkennen, ja, und sehr gut darauf reagieren. Also die Frage ist, wird die Psychotherapie der Zukunft nicht KI-basiert sein?
Piotr Heller, da gab es ja schon Ansätze.
Ja, genau. Also das ist eben die Sache, wird die Psychotherapie KI-basiert sein? Ich sag mal so, der Anschein der Emotionalität, der ist relativ einfach anscheinend herzustellen. Da gibt's das alte Beispiel von Elisa, diesem Chatbot von, ich glaube aus den 50ern, 60ern von Josef Weizenbaum, der wirklich nur doofe Rückfragen gestellt hat und Josef Weizenbaum hat praktisch gesehen, wie Leute sich geöffnet haben und wie Leute im Privaten mit dieser Maschine chatten wollten. Ich glaube aber, dass doch in der Gesellschaft und in uns Menschen ein Bewusstsein dafür wachsen wird, dass was Emotion ist und oder Mitgefühl ist und was eine Simulation davon ist. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, gab es ja die Diskussion vor 10 Jahren, als KIs plötzlich Tumore erkennen konnten, wird der Radiologe, hat er jetzt praktisch ausgedient und innerhalb von 10 Jahren sollte es den nicht mehr geben, den gibt's immer noch, weil er sich in die Patienten hineinversetzt, weil er mit ihnen die Diagnose bespricht und weil er auch praktisch eine emotionale Stütze sein kann, eine empathische Mitgefühl. Und klar kann eine Maschine das auch simulieren, aber je mehr wir diese Maschinen um uns rum haben, werden wir verstehen, das ist etwas, das bringt mir hier eine Krebsdiagnose und das kann sich selbst noch nicht mal ein Schnupfen einfangen. Also das kann gar nicht mitfühlen sein in dem Sinne. Und ich glaube, dass wir mehr verstehen werden, was wirklich dahinter steckt und was nicht.
Und gleichzeitig gibt es schon Dating-Apps, die mit Avataren arbeiten und Menschen sind sehr glücklich damit zu flirten mit diesen Avataren auch, ne?
Ja, das gibt's und die Leute lassen sich auch praktisch stimulieren auf diese Weise davon. Es gibt auch Geschichten von Leuten, die praktisch liebgewonnene Verstorbene als Chatbot praktisch wieder auferstehen lassen, um denen nochmal ein paar Fragen zu stellen. Die füttern die dann mit alten Chats, mit Daten. Also ja, es gibt praktisch, ja, also man kann sich davon offensichtlich stimulieren lassen, ja.
Vielen Dank, Herr Müller, dass Sie angerufen haben. Wir gehen rüber zu Falko Stolp. Guten Morgen, Herr Stolp.
Einen recht schönen guten Morgen aus Erfurt.
Guten Morgen.
Hallo.
Was ist Ihr Thema mit KI?
Also, ich bin jetzt Pensionär und war also mein Leben lang Lehrer und Schulleiter und habe ja viele Wendungen erlebt. Gell? Man hatte ja dann damals auch gedacht, der Weltuntergang kommt, als der Taschenrechner aufkam. Ja, und alle haben dann gesagt, oh, jetzt können die alle nicht mehr rechnen. Oder wie der Kollege hier im Studio sagte, wenn man jetzt einen Text liest, weiß man ja gar nicht mehr, wer das geschrieben hat oder so. So war es beim Taschenrechner auch. Ja, früher wusste man, das Kind hat das selbst ausgerechnet, jetzt hat es der Taschenrechner gemacht. Wichtig ist beim Umgang mit solchen neuen Sachen, dass man die Kritikfähigkeit benutzt, um damit kritisch umzugehen. Das ist ja so eine Kompetenz des 21. Jahrhunderts. Und da hapert es im Prinzip oft auch in den Schulen. Ja, und das ist eben wichtig, dass man auch den Kindern beibringt, alles kritisch zu betrachten. Ja, und KI ist ja auch nur ein Mensch, in Anführungsstrichen, die sagen auch nicht alles richtig ist. Ich habe das mal ausprobiert. Nach KI geht der Gera-Radweg ganz woanders lang, als er eigentlich lang geht. Das heißt also, wichtig ist, man muss die Chancen nutzen, die Arbeitserleichterung, aber die Kritikfähigkeit ist ganz, ganz wichtig. Und auch das werden wir überstehen. Nur wie schnell und wie gut wir das überstehen, vor allen Dingen in der Schule, hängt davon ab, wie die Schule, die Lehrerinnen und Lehrer, sich dieser Aufgabe auch so richtig ernsthaft stellen. Man will ja dann immer öfters mal was wegdrängen. Ja? So,
bei was erwarten Sie denn von den Lehrern? Was ist denn der Bildungsauftrag sozusagen für die Lehrer? Was sollten die tun?
Ja, wissensdurstig sich dieser Sache stellen, sich fortbilden und sich da rein sich da reinarbeiten und Strategien und Methoden erarbeiten, wie man die Kinder und die Jugendlichen da im Prinzip drauf vorbereitet, fit macht, das nutzt für den Unterricht, um Zeit zu sparen, ja, um effektiver zu arbeiten. Das ist das Wichtige. Ja, und da klemmt es manchmal, weil zu oft noch gedacht wird, das ist die Schule wie vor 50 Jahren, ja. Da gibt es das Fach Informatik, der macht eben Informatik. Und der Geschichtslehrer denkt dann, ich mache nichts mit Digitalität. Ich mache ja Geschichte.
Ich sehe Herrn Heinrichs hier eifrig nicken, Herr Heinrichs. Es braucht eine neue Medienkompetenz, richtig?
Richtig, richtig.
Ja, das ist ja so vielleicht so ein bisschen schon so eine Plattitüde geworden mit der Medienkompetenz, aber sie ist natürlich trotzdem wahr. Und es stimmt, wir durch die Verwendung von Techniken verlieren wir bestimmte Fähigkeiten, aber wir gewinnen neue hinzu. Und es gibt dieses klassische Beispiel mit den Navigationsgeräten. Da ist gesagt, man kann niemand mehr eine Landkarte lesen. Da muss man sich immer fragen, ist es denn eigentlich wirklich wichtig, Landkarten lesen zu können? Oder ist es wichtig, sich in der Welt orientieren zu können? Wie auch immer, man verliert etwas, man gewinnt aber auch etwas dazu. Man muss aber auch etwas dazu gewinnen und darauf muss man reagieren. Da haben Sie völlig recht, Herr Stolp. Wir müssen das in den Schulen, in den Universitäten mitdenken, dass wir mit diesen Werkzeugen, mit dem Internet und jetzt mit auch solchen Programmen wie ChatGPT kritisch umgehen und dann können sie uns helfen. Und wie alle Werkzeuge, man kann halt auch großen Unsinn damit machen. Man kann halt auch mit einem Hammer Unsinn machen.
Vielen Dank, Herr Stolp.
Vielleicht darf ich dazu etwas Kurzes ergänzen, weil das passt da, glaube ich, ganz gut rein. Und das ist, wir müssen uns bei dieser Entwicklung, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass sie ganz viele verschiedene Bereiche betrifft, dass sie massive Veränderungen mit sich bringen kann. Wir müssen die Frage nach der Zielsetzung stellen. Also, wo soll das Ganze hin? Was ist das eigentliche Ziel? Und das ist insofern interessant, weil im Silicon Valley ist alles sozusagen dem Businessmodell untergeordnet. Also man versucht damit noch bessere Geschäfte zu machen. KI als Katalysator, wenn man so will, einer kapitalistischen Denkart. Aber das ist an irgendeiner Stelle irgendwann grenzwertig. Also es wird sehr viel versprochen, KI wird uns beim Klimawandel oder bei der Lösung des Klimawandels helfen. Und da, glaube ich, müssen wir stärker nachfassen und sagen, wo wollen wir dieses phänomenale Tool, was wie gesagt großartige Chancen mit sich birgt, einsetzen. Und ich glaube, wir stehen da an einer Weggabelung, weil wir können das wirklich zum Positiven einsetzen. Aber wir können genauso gut das Gegenteil machen. Und die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Fortschritts an der Stelle, die müssen wir, glaube ich, heutzutage stärker stellen als je zuvor.
Vielen Dank auch nochmal, Herr Stolp. Ich würde gerne eine Mail noch vorlesen von Josef Mittelmeier, der uns aus Regensburg geschrieben hat. Etwas, was ich in diesen Diskursen bisher immer vermisse, ist, dass die Entscheidungsgrundlage einer KI nicht mehr ist als die Auswertung und Neukombination bereits vorhandener Daten. Die Entscheidungsgrundlagen eines Menschen sind, so hoffe ich, ethisch getrieben oder zumindest durch biografische Erlebnisse, die mehr oder weniger sozial moderiert wurden. Da ist ja auch die Frage, wie intelligent ist diese künstliche Intelligenz oder ist es eher eine lernende Maschine, die nur das reproduziert und immer wieder anders zusammensitzt, womit sie gefüttert wurde. Herr Heller.
Ja, genau. Also ich würde dem insofern widersprechen. Es gibt Beispiele, wo die meisten Beispiele tatsächlich, die wir haben, ist, da hat die KI aus Erfahrungen gelernt, die wir Menschen gesammelt haben, reproduziert das, remixt das und so weiter. Aber sie hat auch die Möglichkeit praktisch, scheinbar andere Aspekte der Realität anzuzapfen, die wir nicht sehen. Das sieht man zum Beispiel im Schachspiel, AlphaZero, ein Schachprogramm, das nicht mit Spielzügen, mit historischen Spielzügen von Menschen gelernt hat, sondern in 8 Stunden so oft gegen sich selbst gespielt hat, dass es im Grunde unschlagbar ist für alle anderen Schachprogramme und für Menschen und das scheinbar neue Strategien entwickelt, die Menschen bisher nicht kannten. Also KI kann schon anscheinend Neues schaffen, wenn auch in engen Feldern bisher. Mhm.
Wir haben noch 2 Zuschriften. Brigitte Gärtner-Fiemann schreibt, für mich ist KI Wissen ohne Gewissen, was mir große Sorgen für unsere Zukunft bereitet. Es gibt keine moralische Bremse. Und Christoph Karte schreibt, ich denke, dass die Risiken von KI sehr groß sind, da Fälschungen irgendwann nicht mehr von der Wahrheit zu unterscheiden sind. Außerdem denke ich, dass staatliche Regulierungen missachtet werden, so wie es schon immer der Fall war. Herr Heinrichs, staatliche Regulierungen, wie weit ist denn Deutschland da überhaupt für KI-Regeln festzulegen?
Ja, die relevante politische Ebene ist in diesem Fall die EU. Es gibt seit 2021 eine Gesetzinitiative. Es wird einen AI-Act geben der EU, der dann halt auch für Deutschland Verbindlichkeit haben wird. Das ist jetzt in diesem recht langwierigen Abstimmungsprozess, den wir von der EU kennen. Aber das ist nun mal so, wenn man so viele Mitgliedsländer hat. Es gibt einen Referentenentwurf oder nee, mehr als einen Referentenentwurf. Es gibt also einen Text und der ist in der Abstimmung. Das kann man sich im Internet angucken. Da sind zum Beispiel bestimmte Verbote auch formuliert, für die KI in der EU in Zukunft nicht eingesetzt werden darf. Also und insofern steht Deutschland, glaube ich, und die EU insgesamt gut da, weil es das weltweit erste Gesetz dieser Art sein wird. Und das ist genau das, was viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch gefordert haben. Man muss es gewissermaßen begrenzen und sich Gedanken darüber machen, für welche Bereiche und in welcher Form will man es nutzen. Da geht es auch um Risikoklassifizierung, Dokumentationspflichten und all solche Sachen mehr. Ich halte das persönlich für den richtigen Ansatz. Im Detail kann man sicherlich streiten, aber ich würde sagen, wir sind da insgesamt eigentlich auf einem guten Weg.
Herr Jogisch, war ganz kurz, welche Regeln für künstliche Intelligenz braucht es Ihrer Meinung nach?
Ich bin kein Freund davon, Regeln zu formulieren, bevor wir das System noch nicht genau verstanden haben. Und da wünsche ich mir eher eine etwas andere Art, also wirklich sehr viel schneller dann auch zu reagieren, wenn man etwas merkt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, als die sozialen Netzwerke eingeführt wurden, propagierten sie Connecting the World, also die Welt miteinander verbinden. Und jeder hat gesagt, ach, das ist eigentlich völlig okay. Inzwischen lernen wir, dass genau diese Systeme dabei sind, nicht nur extreme Abhängigkeiten zu schaffen bis hin zur Sucht, sondern dass unsere Gesellschaften auseinanderfallen, dass sie die Polarisierung der Gesellschaft verstärken. Und jetzt haben wir keine Chance mehr, darauf zu reagieren. Und ich glaube, genau da ist es wichtig, auf sich zu fahren, aber dann genauso disruptiv, wenn man so will, zu handeln wie die Technik. Also auch relativ schnell in kurzer Zeit zu sagen, stopp, das geht gar nicht und das stoppen wir jetzt, nicht in x Jahren. Da glaube ich, ist auf der einen Seite die Dynamik der technischen Entwicklung irrsinnig schnell und auf der anderen Seite die Möglichkeit zu reagieren relativ träge und die wird auch noch verstärkt dadurch, dass genau die Kompetenz immer mehr in den Bereich der Wirtschaft verschwindet. Also es gibt Untersuchungen inzwischen, die zum Beispiel nachgucken, wo arbeiten die KI-Spezialisten? Und man merkt, die wandern immer mehr in die Industrie, wo sie natürlich bestens bezahlt werden. Das bedeutet, wir werden konfrontiert als Gesellschaft mit einer Entwicklung und haben selber nicht die unabhängige Kompetenz, die dann noch in der Lage ist, etwas zu tun. Also ich glaube, da müssen wir einen anderen Gang einlegen und in Europa ohnehin, weil Europa guckt zu bei diesen Entwicklungen und ist bedauerlicherweise nicht selber prägend für das, was kommt. Das kommt eher aus den USA oder aus China.
Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Eine ganz kurze Frage noch an Piotr Heller. Eine erste Podcast-Folge von KI Verstehen war zur Frage, muss ich Angst vor KI haben? Ganz kurz Einsatz, müssen wir Angst vor KI haben?
Das muss jeder für sich selbst beantworten, glaube ich. Aber es gibt gute Gründe, Angst zu haben. Und die besprechen wir in dem Podcast. Es gibt aber auch Gründe zur Beruhigung.
Wer tiefer einsteigen möchte in das Thema KI im Alltag, der kann Ihren Deutschlandfunk-Podcast KI Verstehen hören. Sagen Sie noch mal kurz, jeden Donnerstag gibt es eine frische Folge. Worum geht es nächsten Donnerstag?
Um die Frage, warum sagt mir ChatGPT nicht immer die Wahrheit?
Künstliche Intelligenz, sehen Sie mehr Chancen oder Risiken? Diese Frage stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen, beim Wissenschaftsjournalisten und Autoren Ranga Yogeshwar, beim Ethikprofessor Bert Heinrichs vom Institut für Wissenschaft und Ethik der Universität Bonn und bei meinem Kollegen, dem Technikjournalisten und KI-Experten Piotr Heller. Herzlichen Dank Ihnen allen und wir danken natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre vielen Anrufe und Mails. Wenn Sie die heutige Sendung nochmal nachhören möchten, dann finden Sie wie immer das auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche wird sich meine Kollegin Dörte Hinrichs mit dem Thema beschäftigen, persönliche Herausforderungen, der Umgang mit dem eigenen Altern. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.
Die Lebenszeit zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/lebenszeit. Auch als Podcast.